Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kampf und Klasse hier bei If You Can Hear Us. Ich, Tom, bin wieder hier mit Soltan
Hallo, hast du gerade
zugegen.
Kampf und Klasse gesagt? Hast du dich hier komplett so angehört? Der Kampf.
Krampf. Naja,
Der
manchmal ist es vielleicht auch Krampf. Wobei ich die Brettspiel.
berühmte Klassenkampf von Marx. Wer
Klassenkampf.
kennt's nicht?
Naja.
Ja.
Gut, ja, und wir wollen heute das Spiel besprechen, das Auswärtsspiel gegen den ersten FC Magdeburg,
Ja.
das vierte Spiel unter unserem neuen Trainer Fabian Hützeler, zumindest Liga intern. Und ein ja, sehr besonderes Spiel, wie wir am Ergebnis oder jetzt heute bei der Besprechung dann nochmal vielleicht nochmal sagen wollen werden. Genau. Also ich glaube, wir haben beide schon in der letzten Folge gesagt, dass wir nicht die weite Reise nach Magdeburg auf uns nehmen werden. Das ging terminlich bei uns beiden nicht.
Das haben
Aus
wir
verschiedenen Gründen.
beide schon letzte Saison zum DFB-Pokal gemacht. Da waren wir beide ja da zum und ich habe tatsächlich schon so einmal 2018, wo wir am ersten Spieltag in Magdeburg zu Gast waren. Da war ich auch schon einmal da und dann das zweite Mal jetzt mit dir letzte Saison zum Pokalspiel. Dieses Jahr haben wir es nicht geschafft, aber es bleibt dabei. Magdeburg ist ein gutes Pflaster für den FC St. Pauli. Zumindest ergebnistechnisch, um jetzt nicht alles vorwegzunehmen. Aber ich glaube, diejenigen, die uns zuhören, werden schon wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Also das kann man schon vorwegnehmen, dass wir wahrscheinlich jetzt eine sehr gut gelaunte Folge vor uns haben.
Genau, ja, also genau, 2:1 Sieg auswärts für den FC St. Pauli. Ja, und damit können wir eigentlich schon direkt einsteigen ins Spiel.
Ja, genau, aber
Oder genau.
bevor wir dann zur Aufstellung und so weiter, also zum Spiel an sich kommen, so eine kleine Sache, die so am Rande, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab vor dem Spiel hätte es eine Schweigeminute geben sollen für einen verstorbenen Fan von Magdeburg. Magdeburg hatte ja letzte Woche hier, also in Kiel, ein Auswärtsspiel gehabt, wo ein Fan dann rund um das Spiel verstorben ist. Es tut mir leid, ich bin ja nicht zu 100% informiert, wie das dazu gekommen ist, ob es einen Vorfall gab oder ob es irgendwie einen Unfall hatte oder wie auch immer, oder einfach nur aufgrund einer Krankheit irgendwie gestorben ist. Weiß ich nicht, auf jeden Fall gab es einen FCM-Fan, der in Kiel verstorben ist. Und dafür hätte es eigentlich eine Schweigeminute geben sollen vor dem Spiel, wo dann sich auch eigentlich weitestgehend alle beteiligt haben, bis die Mannschaft des FC St. Pauli von seinem Besprechungskreis vor dem Spiel zu dem Gästeblock gegangen ist und nochmal abgeklatscht hat mit den Fans sozusagen. Und da wurde tatsächlich daraufhin, gab es ja der Vorwurf den St. Pauli-Fans gegenüber, dass sie diese Schweigeminute nicht respektiert hätten. Hast du da was mitbekommen vom Fernseher oder wie hast du überhaupt von dem ganzen Thema über was mitbekommen? Oder ist es nur, oder existiert die Diskussion nur in der Twitter-Bubble von St. Pauli-Fans und Magdeburg-Fans?
Ja, ich habe ehrlich gesagt davon nicht so viel mitbekommen, aber das lag hauptsächlich daran, dass ich noch Besuch hatte bis, naja, genau bis zum Anpfiff eigentlich und ich deswegen so die ersten paar Sekunden auch verpasst habe und so zur 10., 12. Sekunde irgendwann erst eingeschaltet habe. Und danach habe ich ehrlich gesagt nichts davon mitbekommen, aber habe mich auch jetzt nicht so in Social Media bewegt die letzten 24 Stunden.
Ja, genau. Also wie gesagt, der Vorwurf war ja eben, dass St. Pauli diese Schweigeminute nicht respektiert hat und dann supportet hat, was eigentlich ausdrücklich nicht stimmt. Also ich kenne persönlich zwei Leute, die im Block waren. Mit dem einen habe ich sogar auch noch gestern im Laufe des Tages telefoniert, der auch gesagt hat, es gab eindeutig auch die Zeichen von den Kapos von USB, aber generell auch eben die Zeichen, dass wir uns an der Schweigeminute beteiligen, und da wurde auch Support am Anfang des Spiels ja auch eingestellt, während auch die Magdeburger auch diesen Support eingestellt haben. Das ist ja nur so, was mein Problem mit der ganzen Sache ist, denn ich weiß jetzt nicht, warum das nicht ganz offiziell gemacht wurde, diese Schweigeminute. Ich fände sowas auch absolut angemessen, wenn man aufgrund eines verstorbenen Fans eine Schweigeminute macht, auch offiziell, jetzt nicht nur die Mannschaften untereinander abgesprochen oder die Fans, sondern auch wirklich alle sich daran beteiligen, inklusive Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob der DFL irgendwelche Auflagen hat, wie was man irgendwie machen muss, um eine Schweigeminute halten zu können. Ich weiß auch nicht, wie kurzfristig eben der Tod von diesem Fan war. Vielleicht ist es ereignete sich das kurz vorm Spielbeginn und deswegen konnte man das nicht mehr machen. In dem Fall sehe ich meine Kritik in die Richtung einfach zurück. Aber ich finde tatsächlich, wenn das wichtig ist, und das ist ja wichtig, und es ist auch absolut angemessen, da eine Schweigeminute zu halten für einen Fan, da kann man das auch wesentlich offizieller machen als eine kurze Absprache zwischen beiden Seiten. Vor allem, weil es ja offensichtlich ist, dass die Spieler des FC St. Pauli davon nicht wussten. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das besprochen wurde, auch mit den Spielern, und die Spieler gesagt haben, so, ja, bei uns ist es irgendwie egal und wir gehen jetzt mal trotzdem zu den Fans irgendwie abzuklatschen. Ich glaube tatsächlich, da muss an der Kommunikation auch was gelegen haben. Es muss nicht eindeutig, also es kann nicht eindeutig gewesen sein, wie diese Schweigeminute aussieht, zu welchem Zeitpunkt des Spiels die Schweigeminute abgehalten wird, direkt dann in der ersten Minute des Spiels oder kurz vorm Anpfiff. Da muss man es einfach ein bisschen besser kommunizieren, bevor man kollektiv einem ganzen Verein inklusive Fans vorwirft, man würde auf bei so emotionalem Thema auf die Schweigeminute verzichten. Nur um die eigene Mannschaft zu supporten, bevor man, glaube ich, den Vorwurf macht, könnte man vielleicht auch echt erstmal dafür sorgen, dass man die Schweigeminute einfach einhält, also wie gesagt, offiziell abhält. Ändert aber natürlich nichts daran, dass es eine sehr tragische Nachricht ist tatsächlich, dass niemand sollte zum Fußball gehen und nicht mehr zurückkommen, weil er gestorben ist. Das kommt leider auch, jetzt ist eigentlich häufiger als früher, aber man hört immer mal wieder leider Geschichten, dass immer wieder noch passiert, dass so Fans, ich habe letztens, glaube ich, sogar, dass ich bei dem Spiel, bei mir, wir mal da waren in der Delegation, nur Hertha gegen HSV, gab es ja wohl auch einen Fan, der dann auf dem Weg war zum Spiel und dann wurde dann so verprügelt, dass er infolgedessen an seinen Verletzungen erlag. Bei Magdeburg-Fan handelte es sich sehr wahrscheinlich nicht um sowas, er weiß es jetzt
Ich
nicht,
habe das gerade nochmal
der
nachgeguckt, das war
fest.
ein Autounfall auf dem Weg nach Kiel.
Aber Autounfall, okay, krass, ja. Ja, nee,
Ja.
also alles, also viel Kraft den Verbliebenen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, bevor man, und ich wollte nochmal unbedingt darauf eingehen, dass es einfach nicht richtig ist, St. Pauli-Fans vorzusagen, vorzuwerfen, die hätten das absichtlich nicht berücksichtigt, weil Leute aus dem Block bestätigen, dass es nicht so war. So, das wollte ich nochmal kurz erwähnen.
Ja, vor allen Dingen ist so Schweigeminuten sind ja sowieso, also ist es wirklich eine Minute, sind es 30 Sekunden, wann ist es wirklich vorbei? Und wenn es da gerade keinen offiziellen Rahmen für gibt, dann ist es ja auch schwierig, glaube ich, das zu koordinieren.
Ja, genau.
Ja.
Boah, okay, das ganz
Gut.
kurz davor.
Genau, und dann können wir jetzt tatsächlich zum Spiel kommen und einsteigen. Aufstellung, das war jetzt, gab es im Vergleich, im Gegensatz zum letzten Spiel tatsächlich doch eine Veränderung, sogar zwei.
Ja, genau.
Und zwar konnte Saliakas nicht spielen, aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt.
Jo.
Und in der Innenverteidigung ist Smith hatte, glaube ich, wieder
Basli.
Adduktorenprobleme. Genau, und deswegen ist Fazli für ihn reingerückt. Genau. Da hoffen wir natürlich auch, dass Smith bald wieder da ist und sich nicht so lange jetzt ausfällt. Eben kam, glaube ich, nochmal so eine Kicker-Push-Nachricht, dass sie jetzt ein bisschen abwarten und gucken, was los ist. Anscheinend ist es, ja, ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass er so ein bisschen Probleme hat, so mit den Adduktoren und so, mit den
Ja.
Beinen. Also mal abwarten und gucken. Hoffentlich ist das nichts Schlimmeres und die können das in den Griff kriegen, sodass er dann stabil
Das war
nächste
ja
Woche
klar,
wieder dabei ist.
dabei hat sich einfach diese Verletzung bei diesem wunderbaren Pass am Metcalf einfach zugezogen. Das würde bei meinem Körper würde es auch so ablaufen, wenn ich eine Richtung gucke, andere Richtung passe. Das glaube ich, könnte meine Adduktoren auch nicht so hinkriegen, ohne sich dabei zu zerren.
Ja, das passiert sogar einem Adeyemi,
Stimmt, tatsächlich,
ne?
ja.
Ja.
Nee, also ja, absolut. Schnelle Genesungswünsche an Erik.
Genau.
Einfach, ja, wir brauchen ihn dringend, gerade bei den nächsten Spielen. Tatsächlich, gerade Hansa, dann auswärts Paderborn, es werden auch mal zwei knackige Spiele. Da würde so eine die sicherste Säule in der Innenverteidigung noch ganz gut tun, glaube ich, unsere Mannschaft, weil du dann auch einfach sofort gesehen hast, Fasli jetzt nicht kein adäquater Ersatz ist.
Ja,
So.
da würde ich
So, ich
fast
meine,
schon, ja.
so wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wurde Fasli auch damals, also hat bei St. Gallen auch viel auf der Sechs gespielt, also nicht unbedingt in der innigsten Innenverteidigung, also wahrscheinlich für eine Position, die er nicht zu 1000% kennt. Wenn ich mich nicht irre, wie gesagt, das muss ich
Ja,
auch
ja.
mal kurz nachschauen. Auf der anderen Seite gibt es halt wirklich niemand anderen. Man hätte noch überlegen können, vielleicht ein Beifuß wäre dann die
Ja.
richtigere Lösung gewesen, weil auch von der Position her er das halt ganz gut kennt. Gut, so ist es. Und dann bei Wiekow, ich hätte tatsächlich, was ist mit Luka Zander? Hat er auch Probleme, ne? Also auch in
Ja, war auch
Aufbautraining.
nicht auf der
Also,
Bank, genau, war
genau,
also,
richtig. Und
ja.
das ist dann einfach super schade, weil ich meine, diejenigen, die ein bisschen länger uns zuhören, wissen, dass ich eigentlich ein ganz leidenschaftlicher Luka Zander-Fan bin. Und ich hätte das eigentlich echt ihm total gegönnt, wenn schon Saliakas wegen der fünften Gelbe fehlt, dass er jetzt zumindest wieder mal ein Spiel von vorne an ran darf und mal zeigen darf, wie gut er einfach ist. Ist jetzt nicht so, dass ich dem Wiekow einen Ersatz weniger gönne, aber dann bei Wiekow ist es halt auch so eine Geschichte, die sich auch über seine schon mittlerweile, glaube ich, 2,5 Jahre zieht bei St. Pauli, dass er sich halt dann immer nach 2, 3, 4 guten Spielen leider immer sich verletzt und immer erstmal aufgebaut werden musste, bis er da richtig gute Leistung hat. Das hast du jetzt in Magdeburg auch gesehen, dass er, glaube ich, jetzt tatsächlich genauso wie Fasli nicht der adäquate Ersatz war für die Leute, die sonst auf der Position eigentlich spielen.
Ja, aber trotzdem fand ich, haben sie es nicht schlecht gemacht. Also gut, also Wiekow, muss ich sagen, fand ich noch ein bisschen besser als Fasli, aber ja, dafür, dass wie wenig Spielpraxis sie tatsächlich kriegen, beziehungsweise
Ja.
Wiekow besonders. Fasli wird dann doch vielleicht ab und zu mal eingewechselt, eher als Wiekow, ja.
Ich hätte das ähnlich gesagt wie du. Ich fand Egel aber tatsächlich eher beide jetzt nicht so besonderlich gut. Leider auch sehr häufig auch leider negativ auffällig. Gerade beim Gegentor können wir gleich nochmal hinzukommen, was ich natürlich gar nicht verstehe, warum Wiekow bei Kickern eine 5-0 hat und Fasli eine 4-0.
Ja.
Das könnte so, weiß nicht, das entschließt sich auch meiner Logik irgendwie,
Ja.
aber
Ich glaube,
gut.
das tun Kickernoten immer.
Achso, und Medic hat auch eine 3-0, übrigens. Also,
Ja.
ja, weiß
Gut.
ich nicht. Genau, aber ansonsten gibt es zu der Aufstellung nicht so viel mehr zu
Nee,
sagen.
sonst eigentlich
Also,
genau das gleiche System auch, zumindest zu dem Zeitpunkt noch, als die Aufstellung gerade gegeben wurde und beim Anpfiff. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal später nochmal zum System. Genau, aber ansonsten, ja, fing das Spiel an sich eigentlich, fand ich, ganz gut an für uns.
ja,
Also, wir haben
richtig gut.
ganz, ganz gut Druck gemacht nach vorne. So die ersten 10, 15 Minuten oder so ungefähr hatte man, naja, den Ball und hat auch Druck nach vorne gemacht. Ich erinnere mich an ein paar Torchancen, wo,
Metcalf.
genau, Metcalf einmal dann quasi den Ball rechts vorm Tor hatte. Genau, und ich glaube, davor gab es auch noch.
Hartl.
Genau,
Hartl.
war Hartl auch schon so früh? Genau.
Ja, genau. Ja, ich glaube, der hat
Genau.
am Anfang direkt hatten wir zwei große Chancen, wo du eigentlich
Genau, wo er den einfach dann links am Tor vorbei ballert, obwohl er frei vorm Tor steht,
Genau,
eigentlich oder fast frei. Also.
wollen wir ein bisschen mehr Spielglück einfach direkt am Anfang in Führung gehen, hatten wir direkt am Anfang. Also grundsätzlich war das ja so, was mich erstmal beruhigt hat, wenn es ein bisschen vielleicht jetzt absurd klingt, dass Magdeburg so hoch angelaufen ist. Weil ich dachte so, okay, also erstmal habe ich echt gefragt, so, okay, warum machen Sie das? Gucken Sie an, sind jetzt St. Pauli nicht analysiert, wie gute Offensivleute wir haben. Also für meinen Geschmack hat einfach Magdeburg zumindest gerade im Vergleich zu den letzten 3 Spielen einfach sehr hoch angelaufen und sehr, sehr hoch gepresst. Und ich dachte, okay, das kommt uns halt sehr, sehr gut entgegen. Umso überraschender war es für mich einfach im Laufe der ersten Halbzeit, dass ich halt Unrecht hatte und Magdeburg dann eben durch dieses hohe Anlaufen immer mehr und immer besser ins Spiel gekommen ist. Das ist dann immer wieder auffällig gewesen. Ersten 10 Minuten, 15 Minuten durch die zwei Chancen, die wir gerade angesprochen haben, Hartl und Metcalf. Kann sich niemand beschweren, der St. Pauli in Führung geht, wäre auch völlig verdient gewesen. Ich finde auch die Pass, also die Ball, die, wir haben den Ball auch einfach besser laufen lassen. Aber dann war es ja, wie gesagt, so ab Minute 15 bis 20 oder halt und erst recht danach kam einfach Magdeburg durch diese bissige und aggressive Spielweise halt immer mehr ins Spiel. So.
Ja, das fand ich auch. Also wir hatten, also so gerade im Vergleich zu den letzten Spielen, da haben die Gegner uns oft spielen lassen und dann so ein bisschen geguckt, eher als, also gerade auch mehr als ich erwartet hatte. Und Magdeburg ja, hat aber einfach direkt versucht mitzuspielen und hat das dann auch sehr erfolgreich auch geschafft, den Großteil der ersten Halbzeit über. Wie gesagt, die haben hochgepresst, die haben Druck gemacht, das war echt, also echt Stresssituationen ausgelöst, die dann auch zu Fehlpässen geführt haben und dann hatten sie Ballbesitz und dann hatten wir eigentlich auch Glück, dass sie denen dann auch so ein bisschen, naja, das Glück gefehlt hat vorne, dann in den Abschlüssen, die hatten echt ein paar Chancen, wo es dann ja auch wirklich gefährlich wurde, wo
Da
dann
muss
hätte werden
man,
können, ja.
würde ich noch eine Sache, würde ich da direkt da, weil es dort anschließt, auch mit erwähnen, dass noch beim Stand von 0 zu 0 einmal auch Wasli eine Riesenparade hatte, wo er einfach uns das zu 0 festhält, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich auch schon, das war schon so ein Weckruf, von wegen so, okay, das wird tatsächlich, ich glaube, ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich, dass diese Parade von Wasli oder diese Chance für Magdeburg in dem Fall, war auch die erste Großchance in dieser Rückrunde, die wir wirklich so zugelassen haben. Also in Nürnberg kann ich mich nicht daran erinnern, dass Nürnberg so eine Chance hatte, wo sie eigentlich das Tor machen müssen oder wo Wasledi sich gut halten muss. Hannover, gab es da etwas gegen Hannover beim 2-0? Das da irgendwie kann ich mich irgendwie auch nicht so groß daran erinnern. Noch gegen Lautern gab es einen Schuss von Beuth, was so einfach so ein bisschen abprallt, weißt
Ja,
du, nur zum
ja.
Ende hin, wo wir auch Glück haben, dass er so knapp übers Tor geht. Das war auch noch eine große Chance, aber am Ende des Tages, selbst wenn das Tor leer gewesen wäre, wäre es nicht eingegangen, weil es halt drüber geht. Und in dem Fall musste aber Wasli echt richtig sich strecken, um den Ball festzuhalten und also nicht festzuhalten, sondern abzuwehren, zur Ecke zu abzuwehren. Und das war wirklich so ein Weckruf auch dafür, dass da wirklich dieses Spiel, gerade durch die neue Abwehrreihe, die wir haben, hinten drin haben, wo auch, also meiner Meinung nach, gerade zum Ende der zweiten Halbzeit hin klar wurde, die sind wirklich, die Absprachen funktionieren noch nicht so gut, es sind einfach viel zu viele Lücken auch in der Mitte, dass es wild werden kann, dass es deutlich gefährlicher wird, gerade auswärts in Magdeburg, als die bisherigen drei Spielen der Fahrer.
Ja. Naja, muss ich dir zustimmen. Aber sonst, ehrlich gesagt, also es war halt in der ersten Hälfte, ja, also wie gesagt, ich glaube, es gab keine großen, also die Chancen, die wir hatten, haben wir eigentlich angesprochen und dann war eigentlich schon fast das Gegentor am Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, wo man
Ja, komplett.
zu
Ja,
kommen
ja.
könnte. Genau, es war, glaube ich, auf außen. Da war Druck auf unserer linken Seite. Dann gab es so kurze Hin- und Herpässe. Dann hatte, glaube ich, dann hatte, wer war das? Paccarada, glaube ich. Genau, Paccarada hatte dann, glaube ich, den Ball irgendwie so ein bisschen, ohne zu gucken, einfach in die Mitte gepasst, um so ein bisschen sich zu befreien. Und da ist dann Fazli aber leider nicht mehr an den Ball rangekommen. Also der Pass kam halt auch nicht so super direkt. Aber Fazli stand halt auch irgendwie vielleicht nicht ideal. Auf jeden
Ja.
Fall kam er dann auch nicht mehr hinterher, konnte ihn nicht mehr ablaufen, also hinterherkommen und naja, dann doch ein, ich glaube, ein Pass dann noch rüber auf die linke Seite und dann ein einfach schöner Schlenzer von links ins Tor, wo Vasil dann auch nicht mehr rangekommen ist. Und dann stand es 1-0.
Von Artig, glaube
Genau,
ich,
ja.
muss halt, glaube ich, würde jetzt nicht so viele Spieler von Magdeburg bei dieser Spielbesprechung erwähnen, weil das eigentlich relativ egal ist, aber Artig muss man schon wirklich sagen, dass eigentlich mit der auffälligste Magdeburger war und tatsächlich auch super spielstark und es ist auch schon so gewesen, dass du halt auch sehr häufig wusstest, auch schon aufgrund seiner Körpergröße, was da kommt oder welchen Weg er laufen wird. Und trotzdem war schon sehr schwer zu verteidigen, weil er einfach ein sehr wendiger, sehr, sehr guter Fußballspieler ist, der auch dann nicht nur aufgrund seiner Körpergröße gut 1 gegen 1 ist oder einfach schnell ist, sondern auch, wie wir es beim Tor gesehen haben, auch eine richtig gute Schusstechnik hat. Also muss ich sagen, so hätte ich das, habe ich ihn nicht, ich glaube, im Hinspiel war er gar nicht mal so auffällig, weiß ja gar nicht, ist mir auf jeden Fall nicht so in Erinnerung geblieben, Artig als, ich habe schon mal von ihm gehört, so, aber weil ich generell nicht so viele Magdeburg-Spiele gucke, dachte ich mir so, ja, okay, wird jetzt schon nicht so krass sein, gerade bei Magdeburg auch irgendwie 14. war zu dem Zeitpunkt. Aber es ist schon, glaube ich, dass ich ein Spieler, der perspektivisch, ich weiß nicht, wie alt ist er? Ich gucke jetzt einmal ganz kurz nach. Er ist 28, okay, krass. 28 Jahre alt. Würde ich aber sagen, so, der könnte auch schon in der Aufstiegsmannschaft in der zweiten Bundesliga auch gut mitzocken. Das ist teilweise auch so von Beginn an.
Ja.
Ja. Ja, aber gut, Tor, er ist dann auch in dem Zeitpunkt dann auch doch verdient gewesen, glaube ich, dann am Ende des Tages, weil der St. Pauli, glaube ich, nach Viertelstunde dann noch gar nicht mehr im Spiel war.
Ja.
Du hast ja auch eben gesehen, dass die neue Abwehrkette dann auch noch, wie du meintest, dann auch beim Gegentor einfach Abstimmungsprobleme gab. Auch teilweise so ein alter Muster, sag ich jetzt mal, wie in der Hinrunde, dass wir auch versucht haben, so ein bisschen gegenzupressen und anzulaufen, aber jetzt nicht so, dass die Räume dann hinten wieder zu waren, als wir den Ball verloren haben oder wenn wir dann nicht erfolgreich zu Ende gepresst haben. Und da so ist auch das Gegentor dann irgendwie resultiert. So daraus, meine ich.
Ja, genau. Ja, und dann liegen wir tatsächlich, also erstes Gegentor unter Fabian Hützeler, auch erstes Gegentor in dem Jahr 2023 in der Liga. Und ja, Pausenrückstand von 1-0.
Und in dem Moment ist gerade das, wir können auch schon direkt zur Pause beziehungsweise zur zweiten Halbzeit kommen, weil in dem Fall ist ja genau das passiert, was ich tatsächlich nicht erwartet hätte, dass ein Fabian Hürzeler schon direkt zur Pause einfach offensiv mutig wechselt. Wir kennen ja den, also wir kennen den Ablauf der ersten Halbzeit, kennen wir auch genauso unter Timo Schulz, haben wir richtig viele Spieler gesehen. Also natürlich auch viel bessere Spieler gesehen, auch unter Timo Schulz, aber sehr viele ähnliche, wo wir guten Fußball spielen am Anfang, dann irgendwie kommt der Gegner besser ins Spiel, der Gegner macht das Tor und was nu? So, und der Antwort von auf diese Was nu war von Timo ganz häufig so, ja, genau so weiter. Und dann hoffen wir mal, dass irgendwie das diejenigen, die spielen, einfach die Qualität sich irgendwie durchsetzt. Ich fand es sehr erfrischend, dass schon zur Halbzeit gewechselt wurde, dass Wiekow ausgewechselt wurde, nicht zwingend, weil er der Schlechteste war, sondern einfach, glaube ich, nur aufgrund der Tatsache, dass da einfach die Systemumstellung da am besten machen konntest, wenn also von auf rechts außen du Wiekow auswechselst und Metcalf da spielen lässt, dann geht Lukas Daschner an die Seite, wo Metcalf bis jetzt war, und da geht dann die Spitze Mauridisch. Das finde ich eine sehr, also allein die Tatsache, dass du nach einer ersten Halbzeit, die nicht komplett katastrophal war, einfach einen so offensiven Wechsel machst, von Abwehrspieler raus, Mittelstürmer rein. Auch schon die ganze Philosophie hat mir schon hinter diesem Wechsel einfach sehr gut gefallen, dass du dann auch wirklich nicht einfach sagst, so, ja, dann gucken wir mal, hoffen wir, dass wir in der Anfang der zweiten Halbzeit genauso rauskommen, wie wir aus der ersten Halbzeit, ne, am Anfang waren, und hoffen wir mal, dass wir da ein Tor machen. Also weniger das Prinzip Hoffnung, dass es sich das irgendwie besser wird, sondern mehr so selbst handeln und selbst durch Wechsel und durch personale Entscheidungen einfach gegen das eigene Schicksal wehren, sage ich jetzt mal so, und sagen so, okay, wir wollen jetzt einfach offensiver wieder ein bisschen Akzente setzen.
Ja, also ich hatte bei dem Wechsel auch ehrlich gesagt erwartet, dass wir dann auf Viererkette umstellen. Aber wie du auch eben schon gesagt hast, hat ja dann Metcalf tatsächlich so ein bisschen Rechtsaußenverteidiger, also rechter Flügel, so ein bisschen halb-halb, ist einfach die rechte Seite so ein bisschen hoch und runter gelaufen, aber auch wirklich viel runter. Also der, ich muss echt sagen, der hat auch
Ja.
viel nach hinten gearbeitet, viel gut verteidigt. Also da hat man auch gesehen, wie vielseitig er einsetzbar ist, ne? Also aus dem Mittelfeld, aus dem er ja eigentlich, in dem er ja eigentlich beheimatet
Total.
ist, irgendwie erst nach vorne rechts, jetzt dann nach hinten rechts. Und eigentlich hat er überall echt gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Also da muss man echt sagen, so einen vielseitigen Spieler, also das anscheinend geht er ja total darin auf, eben diese Vielseitigkeit. Und dass das eigentlich so seine Stärke ist. Und ja, vorher hatte er ja unter Timo Schulz ja nicht so richtig die Startplatzgarantie. Und jetzt muss man sagen, wenn er einfach so vorne im Mittelfeld oder hinten spielen kann, dann kannst du ihn eigentlich immer irgendwo unterbringen.
Genau, darum geht es ja. Genau, das wollte ich gerade mal darauf hinaus. Also was bei Metcalf einfach auffällig ist, was ich auch niemals so ihm so zugetraut hätte, der hat ja in der Hinrunde mehr oder weniger ein paar Mal auf der 6 gespielt, vielleicht noch ein paar Mal so auf der 8. Und wie zuverlässig er auch andere Positionen bekleiden kann, wo man einfach so sagt: So, du, jetzt spielst du mal irgendwie Flügel. Ja, ich spiele mal Flügel, macht sogar auch zwei Tore, zwei wunderschöne Tore, einmal gegen Hannover, dann auch gegen Lautern. Unglaublich, dann wird jetzt nochmal das System umgestellt zur Halbzeit sogar. Ihm wird gesagt, so, ja, da spielst du jetzt rechts außen, und da spielt er einfach rechts außen. Also der kann es einfach überall hinstellen. Sehr zuverlässig, ein super nützlicher Spieler. Einfach ein Königstransfer, finde ich tatsächlich bis jetzt im Sommer gewesen, muss man schon fast sagen. Also natürlich in Eggestein, der jetzt bis jetzt auf einmal doch überraschend weniger Rolle spielt, war in der Hinrunde natürlich schon auffälliger von den Neuen als Metcalf. Aber Metcalf mit alles in allem, wenn du so siehst, dass Nemeth leider wieder dauerverletzt ist, Eggestein nicht spielt und wer sonst alles im Kader ist, vielleicht vergesse ich jetzt niemanden. Ich finde, Metcalf ist bis jetzt der stärkste Neuzugang des St. Pauli gewesen im Sommer. Wenn man jetzt guckt, was alles so, also das ganze Gesamtpaket, so, wenn du guckst, das ist irgendwie 22 Jahre alt oder 23 oder ungefähr so. Mega viel Potenzial, ist einfach, wir können richtig happy sein, so jemand zu
Ja,
haben.
und dann
Man merkt ja aber auch tatsächlich, dass wir dadurch durch den Wechsel, vielleicht nicht unbedingt nur durch den Wechsel, aber dass wir einfach am Anfang der zweiten Halbzeit auch besser ins Spiel zurückgekommen sind. Oder war das auch dein Eindruck?
Ja, genau. Also das ist wirklich, das war gut, dass wir da die Pause hatten. Also und also ich glaube, das ist auch so ein Ding. Also ob man da schon von Mentalität sprechen kann, wo wir auf jeden Fall also in diesem gesamten Spiel eigentlich als Überschrift geben können. Aber dass man einfach dann genau, also so eine Halbzeit kann ja auch dann praktisch sein, nicht nur um Wechsel und taktische Änderungen vorzunehmen, sondern auch nochmal, um der Mannschaft zu sagen: So Leute, jetzt liegen wir es da hinten, aber jetzt zeigen wir denen mal, dass wir auch ein Spiel drehen können und dann rauskommen und spielen und einfach Naja, dann eben nicht nur mit weiter wie bisher, sondern dann wirklich mit, komm, jetzt zeigen wir es denen erst richtig, dann halt rauskommt und dann auch versucht zu spielen, ja.
Ja, also bevor ich das gleich nochmal sage, ist natürlich erstmal kurz vorweg, es ist klar, dass wir natürlich nicht wissen, was in der Kabine abgesprochen wird, dass wir da nicht da sind und wir wissen nicht, wie Timo Schulz in der Kabine zu seiner Zeit Akzente gesetzt hat. Und vielleicht tue ich damit ihm jetzt wieder was Unrecht, wenn ich sage, dass Fabian Hürzeler gerade in diesem einen Wechsel, Halbzeitwechsel, einfach mehr Akzente gesetzt hat, als sich das im Schnitt von Timo Schulz durch seine Wechsel gewohnt war. So, weil das kann ich aber beeinflussen, dass das unter Timo Schulz relativ selten passiert ist, dass er bei diesem Spielstand zur Halbzeit schon so ein Zeichen setzt, auch in den Wechsel. Natürlich, es kann natürlich sein, eben, was ich gerade sage, dass Schulz in der Kabine einfach verbal mehr der Typ war, der Zeichen gesetzt hat. Glaube ich persönlich jetzt eher nicht, aber kann er sein. Aber das hat mir einfach wirklich, also ich glaube, es hat einfach eine Wirkung. Es hat einfach eine Wirkung auf die Mannschaft, wenn wie der Trainer wechselt. Die Mannschaft bekommt sowas ja auch mit und das manchmal, also einfach rein nonverbal, kann ein Trainer auch schon vermitteln, ob er zufrieden ist und was er überhaupt will. Muss ja nicht immer sagen, so du, ich will, dass wir Akzente setzen. Es reicht einfach, wenn du Vico rausnimmst und dann brichst du vorne Mauritius-Stein fertig.
Ja.
Dann musst du dazu nicht großartig, es ist, weißt du? Es ist halt so, wie gesagt, ein Akzent, was ich sehr, sehr, sehr gerne von ihm gesehen habe zur Halbzeit. Und hat sich dann auch sofort gelohnt, wo du meintest, so Systemumstellung, dass das dann erstmal, ich hätte auch erstmal erwartet, dass wir sofort auch das System umstellen, aber diese drastische Umstellung gab es dann auch zuerst nicht. Also es gab wirklich nur erstmal einen personellen Wechsel, der dann durch die Positionsverschiebungen von Matt Kauf auf Rechtsaußen
Ja.
und durch Lukas Daschner auf rechts, also Mittelfeld rechts, also Flügel, noch sozusagen behoben werden konnte, aber wo er auch meinte, dass wir dann immer noch und also nicht erfolgreich sind und das nicht in Tore ummünzen können, diesen Wechsel,
Ja.
hat Fabian Hützeler nochmal gewechselt und dieses Mal das System auch umgestellt. Nämlich hat einfach einen Innenverteidiger wieder, also Fasli, ausgewechselt und für
Otto.
ihn David Otto eingewechselt, tatsächlich. Was auch wieder der zweite Wechsel im Spiel war, wo sogar wieder ein Innenverteidiger ausgewechselt wurde, diesmal ein Innenverteidiger ausgewechselt wurde und ein weiterer Stürmer reingeholt wurde, wo es klar auch sogar nicht irgendwie 10 Minuten vor Schluss, wie es bei Timo häufig der Fall war, sondern auch schon noch vor der 70. Minute, damit diese Spieler auch noch wirklich in Zeit haben, ein Stempel auf das Spiel aufzudrücken.
Ja,
Das
noch
fand ich auch
20,
wieder so.
25 Minuten zu spielen, ja.
Genau, und ich fand es tatsächlich, ich bin einfach. Dass dieser Mut von dem Trainer Fabian Hürzeler belohnt wurde und dass dieses Akzente setzen wirklich mit 3 Punkten am Ende noch belohnt wurde. Wir können gleich nochmal zu den Toren kommen, also ich will jetzt nicht zu viel herspringen, aber mich macht das einfach so glücklich. Also ich glaube tatsächlich, es macht mich einfach mehr glücklicher als die Tatsache, dass der FC St. Pauli gewonnen hat. Weil es ist so wichtig, dass diese Akzente einfach belohnt werden.
Ja.
Dass dieser Mut und dass diese offensive Ausrichtung und dass dieses Eingreifen in ein Spiel, wenn es komplett der richtige Weg ist, meiner Meinung nach, dass es belohnt wird. Ich war super happy drüber.
Ja. Ja, wir können dann aber, glaube ich, schon zu den Toren kommen, zumindest
Ja.
genau. Und da muss ich echt sagen, also das Ding bei den Toren war ja, dass eben nicht diese Spieler beteiligt waren oder nicht aktiv so in den letzten Pässen dabei und am Abschluss beteiligt waren, die dann eingewechselt wurden. Aber deswegen hatte ich ja eben auch schon von Mentalität gesprochen, einfach dieses Zeichen zu setzen, so wir setzen jetzt alles auf Offensiv und nicht auf Defensiv. So unsere defensive Stabilität, die ist wichtig und die ist auch eigentlich so die Basis für den Fußball, den Fabian Hützler eigentlich spielen will und spielen lassen will. Allerdings ist einfach dieses so, wir müssen weiter nach vorne auch immer noch Tore schießen, wir schaffen es auch ein Spiel zu drehen, so weiter, das, wie du gesagt hast, so Wechsel zeigen das auch an, wo eigentlich dein Akzent setzt, was du eigentlich willst, was dein Ziel ist und dann eben nicht mit einem 1-0 Rückstand dann einfach dann oder Endstand auch nach Hause zu fahren, sondern einfach eben weiter nach vorne zu spielen und dann irgendwann vielleicht auch ein Tor zu schießen. Und da muss man sagen, das 1-0 fällt dann durch die Spieler, die schon das ganze Spiel über auf dem Platz waren. Eine Ecke, Paquerada schießt, Irvine zeigt wieder, dass er, warum er so gut in Kopfbällen ist, und ja, macht ein Kopfballtor. Aber ja, genau, eben dieser Wille, dieses nach vorne spielen, dieses, wir müssen auch offensiv was zeigen und wir können uns jetzt nicht einknicken und dann einfach abwarten und gucken, ob vielleicht irgendwann mal was Gutes passiert oder die Gegner Fehler machen, sondern dass wir einfach selber aktiv ins Spiel eingreifen.
Vor allem, also was ich noch gerade sagen wollte, noch vor dem ersten Tor ist mir gerade so eingefallen, ich hätte natürlich Mauridis sehr gegönnt, wenn er das eine Tor, eine Chance hat beim Stand von 1 zu 0 für Magdeburg, wo er eigentlich auch den Ball nach einer sehr guten Kombination noch annehmen kann, fast auch noch hochgucken kann und schauen kann, wo packe ich den Ball hin und da schießt er aus. Das fand ich natürlich sehr, sehr schade, weil er auch teilweise auch zwei, drei spielerisch starke Aktionen auch hatte. Nicht nur als Zielspieler, aber wir suchen den vorne und dann macht man den Ball fest und da rücken wir nach und dann gucken wir, was wir mit der Überzahlsituation machen oder keine Ahnung überhaupt so, sondern der, dass er tatsächlich eine gute Seitenverlagerung hat, er glaube ich so ein 30 Meter Pass nach Paccarada an die Seite, was richtig gut aussah. Ein, zwei Kombinationen, so Kurzpass, direkte Kurzpasskombinationen in der Nähe des gegnerischen 16ers. Das sah auch tatsächlich bei ihm überraschend gut aus im Vergleich dazu, was er in den ersten drei Spielen als Einwechselspieler so gezeigt hat. Das hätte ich ihm echt gegönnt, gerade eben nachdem er richtig viele rassistische Kackscheiße sich anhören musste, von den Lautern-Fans nach der letzten Woche. Wenn er dann mit dem Tor wieder zurückgekommen wäre, das wäre natürlich richtig schön gewesen für ihn. Was jetzt noch nicht war, kommt noch, bin ich mir sicher, gerade wenn er sich so entwickelt und so immer mehr Teil der Mannschaft wird. Hätte ich aber, wie gesagt, fand ich echt schade, unabhängig jetzt davon, dass natürlich auch für St. Pauli gut gewesen wäre, da früher auszugleichen. Aber für ihn fand ich das dann noch zusätzlich dazu auch noch ein bisschen schade,
Ich
wie
glaube, das
gesagt.
war dann auch die Vorbereitung auch von Daschner mit dem Kopf, oder? Wo er dann den Kopfball rüber von
Ja,
rechts außen nach links in die Mitte war, auch
ich habe
super schön.
die.
Also hätte man daraus ein Tor gemacht, wäre das echt für beide auch schön gewesen, ja.
Ich habe tatsächlich die Situation, wie diese Chance entstanden ist, nicht mehr im Kopf. Ich habe einzig ein mein Gefühl im Kopf vor der Situation, dass ich dachte, oh, wie schön herauskombiniert irgendwie. Und dann eben die Situation, wo er den Ball hat und da hat er das Tor vor sich und schießt einfach drüber.
Ja.
Das ist noch das Einzige, was mir noch so einfällt, was wir vor dem Tor sagen könnten.
Ja, du hast recht. Ich wusste nicht mehr, wann das war. Ich dachte, aber wenn du sagst, es war vor dem
Ja,
Ausgleich noch,
war.
dann
Ja,
ja.
war.
Ja, gut. Ich hätte zum Beispiel schon wissen, was zum Tor gesagt.
Ja, Tor, ich würde gerne auch mit dem Tor weitermachen,
Gut,
wenn
dann
das
mach
okay ist.
mal was.
Weil
Was willst du?
ich würde dazu noch auch was sagen. Und zwar, ich habe tatsächlich auch überlegt, mit der Person, mit der ich das Spiel geschaut habe, ob ich ein bisschen auch während des Spiels natürlich auch über die Spieler von St. Pauli unterhalten. Und ich meinte nur zu der Person, meine Meinung nach spielt sowohl Paccarada als auch Irvine, spielen beide heute den somit das schlechteste Spiel in der Saison, was sie beide personell für St. Pauli spielen. Also in dieser Saison jetzt, ne? Nicht letzte Saison, sondern einfach jetzt in der aktuellen Saison. Ich habe Irvine sehr auffällig viele Fehlpässe irgendwie auch im Spielaufbau. Zweikampf schwach würde ich jetzt nicht sagen, aber bei Weitem nicht so zweikampfstark, wie wir das sonst von ihm kennen. Paccarada, wie du auch schon gerade erwähnt hast, am Gegentor so kurz mit dran beteiligt, also am Tor von Magdeburg. Ansonsten auch, ich kann mir so ein, zwei Unstimmigkeiten mit Wasli mich erinnern, wo Wasli einfach zur Seite passt und Paccarada zu hoch rückt und einfach Magdeburg mit dem Einwurf kommt, weil sie da auch sich nicht so gut abgesprochen haben. Dann, also ich hab so das Gefühl gehabt bei den beiden eben, dass es halt leider bei diesen zwei wichtigen Personalien, die auch beide Kapitäne unsere Mannschaft sind, einfach ein sehr schlechtes Zeichen ist, wenn die auch irgendwie nicht den allerbesten Tag erwischen. Und dass es dann auch ein Indiz dafür sein könnte, dass wir vielleicht tatsächlich das Spiel verlieren werden, wenn auch schon selbst die Spieler mit der höchsten individuellen Klasse einfach nicht so gut performen. Aber das ist halt wieder so, du hast jetzt gerade an dieser Ecke gesehen, warum Paccarada der beste Linksverteidiger der Liga ist. Und warum Jackson Irvine der beste Kopfballspieler der Liga ist. Das reicht bei den Leuten mit der Qualität, reicht einfach eine Ecke. Das reicht einfach aus, dass Paccarada diese Ecke einfach brillant tritt, der einfach mit der richtigen Höhe, mit der richtigen Schärfe reinkommt. Und Jackson Irvine ist einfach Jackson fucking Irvine. Der springt einfach hoch, gefühlt ist er halb Meter über alle anderen Leute und köpft einfach den Ball präziser ins Eck, unhaltbar, und dann ist es ein Ausgleich. Und dann sind wieder 2500 Gästefans am Start und dann ist wieder ein Hexenkessel in Magdeburg auch von unserer Seite aus. Also das, und dann ist der St. Pauli wieder im Spiel, da ist der 15. Magdeburg wieder verunsichert und da haben wir wieder ein eigenes Spiel in dem Spiel drin, in den letzten 15 Minuten, wo wir alles dafür geben, dass wir gewinnen. So. Und dafür haben wieder diese zwei Kapitäne gesorgt. Das habe ich auch für Irvine, hat mich mega gefreut, dass er gerade bei so einem Spiel ein Tor macht. War wirklich echt klasse. Und auch zu dem Zeitpunkt dann auch der verdiente Ausgleich, würde ich sagen, weil der St. Pauli auch schon, auch durch die Chance von Mauridis, aber sonst in anderen spielstarken Momenten einfach deutlich die bessere Mannschaft war zu dem Zeitpunkt schon.
Ja, und ich muss aber auch sagen, ich hätte mich zu dem Zeitpunkt auch mit dem Ausgleich auch zufrieden gegeben. Natürlich habe ich gehofft, dass wir noch weiter nach vorne spielen, aber ich wäre mit dem Punkt dann gerade nach, wann war das, 60. Minute oder wann war dann nachher das Tor? 74. Minute war das dann.
69. Ach, 74,
Ja,
sorry, ja,
also das
genau,
heißt, bis zu dem
74.
Zeitpunkt, ja, also, naja, wie gesagt, einige individuelle Fehler, beziehungsweise schlechte oder, naja, mittelmäßige Leistung, aber.
Ja.
Genau, aber trotzdem dann den Ausgleich gemacht. Da hätte ich gesagt, gut, dann nehmen wir den Punkt mit und fahren nach Hause.
Genau, ich hätte das auch mitgenommen, tatsächlich den Punkt. Ich hätte tatsächlich, das können wir auch schon auch verraten, in unserer If You Can Hear Us internen WhatsApp-Gruppe hätte ich auch gesagt, dass ich im Vorfeld auch eigentlich unentschieden mitgenommen hätte, wo ich auch gesehen habe, dass Miet nicht mehr in der Startelf ist. Hätte ich auch gedacht, so, okay, unentschieden, das eigentlich bin ich zufrieden mit. Es ist aber so tatsächlich, dass glaube ich, wenn du 15 Minuten zu spielen hast und der Trainer auch, wie gesagt, nochmal, ich kann mich nur wiederholen, wenn der Trainer die richtigen Akzente setzt, dass so eine Mannschaft auch einen Bock entwickelt, zu gewinnen und eben nicht so denken, wie ich schlechterweise gedacht habe, weißt du, sondern die Mannschaft auch einfach sagt, okay, hier ist auf jeden Fall noch was zu holen. Eine weitere Wechsel eben von Hürzeler auch in der 7, also eine Minute vor dem zweiten Tor von St. Pauli, war ja eben auch, dass Lukas Daschner rausgegangen ist und Igor Matanovic reingekommen ist. Unabhängig davon, wie Igor in welche Form er sich befindet, es ist halt ein weiterer Neuner, ein weiterer Mittelstürmer, der reingekommen ist. Also im Endeffekt haben wir drei mit Mauridis, Otto und Matanovic haben wir drei Mittelstürmer eingewechselt. So, oder auf jeden Fall drei Leute, die auf jeden Fall im Sturm hauptberuflich tätig sind. So, und dann dafür haben wir Leute ausgewechselt wie Wyckoff, Fasli und Lukas Daschner. Lukas Daschner ist eigentlich auch im besten Sinne, er spielt jetzt auf der falschen Neun, klar, aber eigentlich ist er mehr ein Zehner oder mehr ein Außenspieler als ein richtiger Stürmer. Das haben wir einfach alles, was ja auf der Bank war, an Sturm und irgendwie zwei Beine hatte, wurde eingewechselt. So. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Auch gerade nochmal vor dem zweiten Tor. Und das dann Ende, ich glaube, das sind halt einfach diese Nuancen an Mut, die du einfach bringen musst und dann wirst du auch einfach halt belohnt. Das wird auch, also der Mannschaft analysiert ja auch den Gegner zum Teil. Der Gegner wird auch gesehen haben, okay, wem wechselt St. Pauli ein? Was hat St. Pauli für Ambitionen hier bei uns? Und das macht halt Eindruck. So. Das macht halt Eindruck. Und wenn du dann auch noch die bessere Fußballmannschaft bist, was wir einfach glasklar sind als Magdeburg, die bessere Fußballmannschaft mit den besseren Spielern. Und du bist gerade in einem Lauf, hast gerade einen Lauf hinter dir mit 3 Siegen, mit 3:0 Siegen in Folge und Magdeburg eher nicht. Dann kommt es halt eben dazu, dass der Ball zu Jakob einfach durchkommt und dass Jakob es einfach reinschiebt. So. Und dann wir das Spiel gewinnen.
Ja, genau. Also dann haben wir tatsächlich das Spiel gedreht mit der Vorlage von Hartl, ne? Muss man ja sagen, der auch bis dahin auch, wie gesagt, gerade
Ja.
das Führungstor in ganz früh im Spiel ja verpasst hat, und auch in den letzten Spielen auch öfter mal wieder, naja, drüber geschossen hat, daneben geschossen hat, überall nur nicht aufs Tor beziehungsweise ins Tor. Und naja, da bereitet er dann halt vor und sagt, gut, dann, ich glaube, wir hatten vorher auch drüber geschrieben, ob man ihn auswechseln sollte, irgendwie schon früher. Aber da hat man auch gesehen, ja, der hat dann mit seiner Vorlage und dann, naja, und auch, also muss ich echt sagen, der Lauf von Medic, ne, wirklich wie so ein Stürmer. Also nimmt genau den richtigen Moment, also dieser Steckpass von Hartl, nimmt den mit, geht dann Richtung Tor und schießt einfach und ist einfach drin. Da muss ich echt sagen, also ich habe bei dem Tor nicht gejubelt, einfach nur, weil ich dachte, das wäre abseits. Und ich
Ich
war so,
auch
oh, ich
komplett
war
das
so, oh
Gleiche.
nee, das ist doch
Komplett
garantiert
das Gleiche.
Abseits, so,
Ja.
oh nee, komm. Und ja, dann wurde es halt überprüft und es war kein Abseits, wobei es auch echt knapp war. Aber ja, perfektes Timing, perfekter Lauf von Medic und da zeigt er, dass er nicht nur mit dem Kopf was kann, sondern auch mit dem Fuß. Und ja.
Hat Medic überlegt, hat Medic nicht im Pokalspiel auch ein Tor gemacht, eigentlich, wo wir da waren? Hat Medic da nicht das 2:2:1 gemacht, irgendwie so? Erste Tor Burgstaller, dann Medic oder so? Ich glaube schon. Also guck nicht nach, ich glaube schon. Bin mir eigentlich ziemlich sicher.
Ich
Das
kann mich
Mädchen.
nicht dran erinnern. Aber
Aber.
das heißt, wir haben auswärts nach einem Halbzeitrückstand ein Spiel gedreht. Weißt du, wann das das letzte Mal passiert ist?
Gegen Heidenheim, letzte Saison.
Ja, also zumindest in der Liga, ja. Also wenn man jetzt so Spiele, andere Spiele, also Pokalspiel gegen Strahlen oder so, da war es auch zwischendurch ein bisschen komplizierter mit vielen Toren. Aber genau, gegen Heidenheim, also vor
Ja,
anderthalb
Heidenheim.
Jahren. Genau, wo wir auch da frühest Gegentor gekriegt hatten in der 4. Minute und
Weißt
damit
du, wo du das Spiel
zweites
geguckt
1-0.
hast? Weißt du, wo
Ja,
das
das
halt. Ja,
vielleicht bei dir.
genau. Ich habe mir auch zusammen geguckt. Da kann mich auch noch gut erinnern.
Ja.
Guido Burgstaller mit dem Weitschuss-Tor. Das stimmt, das war auch eine
Ja, Guido
schöne.
Burgstaller Doppelpack, Maximilian
Ja.
Ditgen Doppelpack.
Stimmt, tatsächlich.
Da,
Nicht
also
halt auch ein
dann, und dann
2.
vier, und dann auch spätestens nochmal Gegentor, aber dann 4:2 auswärts gewonnen. Ja,
Ja.
das schon, also wie gesagt, das war am 16. Oktober 2021, also vor jetzt fast 1,5 Jahren.
Ja, das stimmt, das stimmt. Obwohl die Möglichkeit wäre schon da gewesen, einen Rückstand zu drehen, weil wir ganz häufig in den Rückstand geraten sind.
Ja, aber musst du dann auch machen,
Auswärts, ja, das stimmt. Nee,
ne?
also ich finde generell, gut, können wir halt zu Ende kommen, ne? Weil, also ich finde generell, die ersten vier Spiele bei St. Pauli ist, also jedes Spiel hatte so eine einzigartige Geschichte irgendwie, die ersten vier Mal. Das erste Spiel gewinnst du halt auswärts in Nürnberg, wo du schon gefühlt seit, nicht gefühlt, sondern 11 Monaten hast du nicht mehr auswärts gewonnen. Dann hast du den neuen Trainer und dann gewinnst du auswärts. So, da gewinnst du sogar auswärts zu null. So, das zweite Spiel war auch historisch, weil wir schon seit 29 Jahren nicht mehr zu Hause gegen Hannover gewonnen haben. Und dann gewinnst du halt gegen Hannover jetzt zu Hause auch wieder zu null. Das dritte Spiel ist historisch, weil du schon seit 13 Jahren nicht mehr drei Spiele hintereinander zu null gewonnen hast. So, und dann gewinnst du halt, ne, das ist wieder irgendwie historisch. Und jetzt ist wieder etwas, wo wir einen Rückstand drehen, dann wir auch schon seit, wie du jetzt sagst, 1,5 Jahre nicht mehr nach dem Rückstand das Spiel gewonnen. Und dann gewinnst du es halt wieder. Eigentlich ist es nur noch die Frage, ob wir als Erster oder als Zweiter aufsteigen.
Ja,
Das
es wird rechnerisch auch echt
ist
knapp, glaube ich. Also ich glaube, wir dürfen nur 3 Spiele verlieren oder so, wenn, also je nachdem, wie die anderen so spielen, aber mal gucken.
Na, also unabhängig davon, dass es, finde ich, auch rational gesehen,
Ja.
glasklar ist, dass wir nicht aufsteigen werden. Wenn du jetzt, also ich finde die Wahrscheinlichkeit heute, dass wir am Ende sind, dass wir am Ende der Saison aufsteigen, ist viel, viel höher als die Wahrscheinlichkeit vor dem Nürnberg-Spiel, dass wir die ersten vier Spiele in Folge gewinnen.
Ja, das stimmt.
Also wenn wir vor dem Nürnberg-Spiel gesagt, jemand gesagt hätte, du, die ersten vier Spiele, St. Pauli gewinnt alle. Und die ersten drei sogar zu null, da hätte ich ihm mehr den Vogel gezeigt, als jemandem, der mir jetzt sagt, wir steigen auf am Ende der Saison.
Ja.
Das ist doch ein Schlusswort, würde ich sagen. Nein.
Das heißt,
Also Hansa habe ich, also das ist wirklich, ich kann jetzt bis gerade mit Worten, ich bin nicht in der Lage, mit Worten zu beschreiben, wie Bock ich habe auf Hansa, muss ich sagen. Also, es ist, dass ich wieder, erstens, weil ich nach langer Zeit wieder selbst im Stadion bin, zweitens, ist gegen Hansa und drittens, ja, die ersten beiden Punkte zusammen. So, also,
Ja.
es ist wirklich richtig, ich habe richtig viel Lust drauf. Ich glaube, ich kann auch sagen, dass Christian aller Voraussicht nach auch beim Spiel ist. Tatsächlich. Du bist halt auch beim Spiel. Also,
Jo.
dass wir alle drei wieder da sind. Gut, die neuen, also unsere neuen Zuhörerinnen, die wir alle jetzt an der Stelle mal lieb grüßen, fragen sogar auch, warum alle drei? Die haben noch Christian nie gehört.
Wer ist Christian?
Wer ist Christian? Hört mal die
Das
Folgen vor.
fragen wir uns auch manchmal, wer das ist.
Das war... ja, genau. Das ist halt jemand, der ein paar Mal mit uns aufgenommen hat. Nein. Also, Christian ist auch am Start. Ich bin auch wieder am Start. Gerade
Ja,
wir haben
genau.
letzte Woche schon gesagt, wir fahren dann am Tag davor nach Bremen zum Bundesligaspiel zwischen Werder und Bochum. Und dann generell der Tag ja zuerst Hansa St. Pauli, also St. Pauli Hansa gucken, dann noch an demselben Tag ist ja Rangers gegen Celtic auch. Danach ist Bayern gegen Union auch alles gar nicht so uninteressant.
Ja, bei
Also da,
aktuellem Punktgleichstand, ne?
ja, total, es wird einfach ein herrlicher Tag.
Ja.
Ich habe schon richtig Lust drauf. Ich kann sogar auch sagen, ich wurde jetzt komplett gefixt. Ich habe jetzt die nächste Auswärtsfahrt gebucht nach Paderborn. War das diese Saison wahrscheinlich auch das erste Mal wirklich auswärts. Dank einem Kollegen von mir, der dann auch mit dem Auto hinfährt und
Ja.
mich zum Teil mitnehmen kann. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Also ich bin jetzt komplett angefixt und ja, freue mich schon sehr auf die nächsten Spiele.
Ja, das würde ich sagen, ist ein gutes Schlusswort gewesen.
Ich würde tatsächlich mich zu der These,
Dann nicht.
zu der steilen These hinreißen lassen und danach ist dann wirklich Schluss. Ich glaube, wenn wir jetzt, was gar nicht mal so unrealistisch ist, wenn wir jetzt gegen Hansa zu Hause gewinnen und auch gegen Paderborn gewinnen auswärts, was natürlich der Brocken wird, weil das ist dann natürlich der schwierigste Job bis jetzt in dieser Rückrunde. Und dann das Heimspiel zu Hause gegen Fürth auch noch gewinnen sollten, was natürlich von dem Gegner ja wieder ein bisschen schwächer ist als Paderborn auswärts. Ich glaube, da steigen wir auf. Das habt ihr hier bei Üfüger hier das erste Mal gehört. Wenn die nächsten drei, ich finde tatsächlich, wenn die nächsten drei Spiele alle drei gewinnen, dann steigen wir auf. So. Ja, das habe ich
Also,
jetzt.
ich erinnere nochmal an eine Zeit, wo es auch hieß, ja, jetzt, das wird nie im Leben noch was, und auch die Trainer und alle möglichen gesagt haben, nee, beim Aufstieg, das ist uns gar nicht so wichtig, und man nachher genau aus dem Grund dann nachher so ein bisschen mental und so verkackt hat und doch nicht aufgestiegen
Ja, ich
ist.
glaube,
Vielleicht ist es
es ist halt.
diesmal mit den taktischen Wechseln und den Eindrücken, die der Trainer Fabian Hützler gibt und macht, vielleicht schafft es ja diesmal.
Ich habe so ein bisschen, ich merke schon, es ist so ein bisschen die HSV-Krankheit, einfach so paar Spiele gewinnen und schon sofort die Übernachtung für das Champions League-Finale in 3 Jahren buchen. So, weil man eigentlich komplett sicher ist in der eigenen Sache. Wie gesagt, rational gesehen ist bei der St. Pauli überhaupt keine Chance aufzusteigen. Und gerade eben, weil man nichts zu verlieren hat, hat man alles zu gewinnen.
Ja,
Proletarier
aber
aller Welt, vereinigt euch.
aber wenn wir am Ende der Saison Vierter sind oder so sind, beschwert sich ja auch keiner.
Genau, wir haben nichts zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen.
Genau. So. Wenn euch gefällt, was wir hier vor uns hin labern, dann folgt uns gerne, bewertet uns bei Spotify. Ja, schreibt uns auch gerne oder folgt uns auf Instagram bei If You Can Hear Us. Schreibt uns eine E-Mail bei ifyoucanhearus@gmail.com oder folgt uns bei Twitter, wo Soltan aktiv, momentan sehr aktiv dabei ist. Und da kriegt ihr auch einiges mit.
Ich glaube, bei Twitter ist das Problem. Ich tauche da immer so in irgendwelchen Bubbles von den gegnerischen Vereinen auf. Und ich glaube, die bewerten uns ja auch tatsächlich auf den ganzen Netzwerken. Ich glaube, da müsste ich mal ein bisschen Suche machen, weil, ja.
Ja, ein bisschen Stress machen.
So ziehe
Ja.
ich die Aufmerksamkeit auf uns dummerweise. Nee.
Gut, dann ja, hört ihr uns dann voraussichtlich nach dem nächsten vollgepackten Fußballwochenende, wie wir schon erzählt haben, dann zur nächsten Folge. Bis
Machen wir
dann.
so. Jo, tschüss.